Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Heute am Weltfrauentag. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich verspreche ein volles Programm. Ein Thema haben Sie schon gehört. Wir reden unter anderem über den Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Rechtsextremismus. Aber es geht auch zum Beispiel um ein Lexikon der Düfte, erstellt von einer Psychologin, die sich gefragt hat, welche Namen, welche Begriffe, welche Vokabeln gibt es eigentlich in verschiedenen Sprachen für die Beschreibung von Gerüchen. Sie können ja mal überlegen, zu Hause, ob Sie für den Kaffeeduft eine andere Beschreibung finden würden oder für die Art, wie Toast riecht, der ganz frisch aus dem Toaster kommt. Wir reden über den Journalismus, den sieht ein Journalismusprofessor in Gefahr, hat jetzt eine Studie gemacht und beschreibt, wie der Journalismus sich ändern muss, um auch in 10 Jahren noch Bestand zu haben. Und gleich in einer halben Stunde geht's ums Übergewicht. Wir sind ja gerade mittendrin in der Fastenzeit, Ramadan, auch christliche Fastenzeit. Und da fragen wir mal, was passiert eigentlich im Gehirn? Welche Rolle spielt das Insulin im Gehirn und was passiert, wenn man einfach mal ein paar Tage sich so richtig die Wampe vollschlägt? Kann man damit bereits die Strukturen im Gehirn umbauen und geht das wieder weg? All das Themen hier bei den Profis, jetzt aber erstmal das Scanner-Spielen. Unser Wissenschaftsquiz. Sie müssen rausfinden, ob das, was wir Ihnen da sagen, richtig oder falsch ist. Und nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch zu gewinnen. Heute ist das Neue Horizonte, eine globale Geschichte der Wissenschaft von James Poskett, der uns mitnimmt auf eine Zeitreise um die Welt und die Ursprünge moderner Wissenschaft nachzeichnet, von den Palästen der Azteken bis hin zu chinesischen Universitäten. Wenn Sie das gewinnen wollen, bewerben Sie sich als Bewerber, Bewerberin, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Da ist schon viel drüber geschrieben worden. Womöglich gibt es Doktorarbeiten über diesen Song von The Police, Roxanne, aus dem Jahr 1900. Wann war das? Das muss aber schon früher gewesen sein. Hier steht 92. Nee, das muss 78 gewesen sein, nehme ich mal an, Roxanne. The Police, denn das ist die Geschichte eines Mannes, der sich in eine Prostituierte verliebt und dann sagt Roxanne, also bitte, heute Abend musst du dein Rotlicht nicht anmachen. Ich will nicht, dass du mit anderen Jungs zusammen bist. Das war Sting, der das damals gesagt hat. So, hier sind die Profis am Weltfrauentag. Guten Tag nach Spandau, muss ich sagen. Hallo Anne.
Hallo, guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag.
Danke.
Das sagt man doch so, oder?
Ja.
Ne? Oder Anne, sind Sie westsozialisiert oder Ost?
Ost, und wir können gerne du sagen.
Okay, wunderbar, Anne, das ist sehr nett. Weil war das nicht so, dass man sich immer gratuliert halt dann auch zum Frauentag? Ist so, ne? Weil bei mir war das nicht, ich komme aus Niedersachsen ursprünglich mal, wir hatten diesen Brauch nicht.
Also ich war, glaube ich, ein bisschen jung dafür.
Ah, verstehe. Okay. Ja, Mensch, da muss ich erstmal wieder neu denken, Anne. Natürlich, klar. Also erstmal danke fürs Mitmachen.
Ja, schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja, sehr gerne. Wir haben eine sehr schöne Frage hier, da geht es um Fische. Das ist Frage Nummer 1.
Dumme Fische haben mehr Nachkommen. Schön blöd. Bei Moskitofischmännchen ist Dummheit ein Qualitätskriterium. Denn weniger intelligente Fische paaren sich deutlich häufiger als ihre intelligenten Artgenossen. Der Grund? Die schlauen Fischmännchen überlegen sich ausgefeilte Wege, wie sie Weibchen von sich überzeugen. Und das dauert. Ihre dummen Artgenossen hingegen verschwenden keine Zeit und werben direkt um die Weibchen. Dadurch paaren sich dumme Moskitofischmännchen deutlich häufiger als schlaue.
Gibt ja diesen Spruch, dumm fischt gut, ne?
Schwierige Frage.
Ja.
Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Weibchen an, ob sie Wert darauf legen, gut umworben zu werden oder einfallsreich oder ob es ihnen egal ist.
Mhm.
So ein bisschen 50-50.
Wie ist denn das so im wahren Leben?
Sehr, sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen.
würde ich auch sagen, kann man nicht verallgemeinern. Also wir sagen, dumme Fische haben mehr Nachkommen.
Schwierig. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Bauchgefühl. Ja.
Und ja ist falsch. Ich hatte den Eindruck, dass dein Bauchgefühl eigentlich Nein sagen wollte. Und dann hast du hast du am Ende das noch umgedreht. Ne? Ist das so? Ist so, ne?
Ein bisschen, ja.
Ja, genau. Die Forscher haben Hinweise darauf gefunden, dass sich schlaue Fische häufiger paaren. Also eine bessere räumliche Lernfähigkeit zum Beispiel führt zu mehr Erfolg bei dem Weibchen. Unklar ist allerdings noch, wie genau die besseren kognitiven Fähigkeiten die Paarung beeinflussen. Das ist so eine dieser Studien, wo man noch ganz viel lernen muss. Anne, danke fürs Anrufen.
Gerne.
Gruß nach Spandau. Jo, tschüss, tschüss. Und dann haben wir noch eine Anne hier, oder?
Ja, hallo, guten Morgen.
Anne
aus Lichtenberg.
Aus Lichtenberg, ja schön. Mhm. Anne, dann sage ich auch hier herzlichen Glückwunsch zum Frauentag.
Dankeschön.
Sagt man doch, ne?
Ja, sehr gerne. Ich habe heute schon den ersten Wunsch schon bekommen, aber ich nehme auch gerne auch bei mir per Du.
sehr gut.
Gerne auch von dir einen weiteren an. Dankeschön.
Ja, gibt es denn Blumen am Weltfrauentag, Anne?
Ich hatte gestern schon zwei habe ich bekommen, ja.
Also, ja. Mhm. Wo kamen die her?
Aus dem Allee-Center zum Beispiel.
Okay.
Das gibt es hier in Lichtenberg. Das ist so unser.
Ja, das kenne ich gut. Gut, Anne, also dann kommt hier Frage Nummer zwei.
Danke.
Da geht es um einen Planeten, auf dem es keine Frauen gibt.
Oase Mars. Sandstrände und ein großer Ozean. Weite Strände und ein riesiges Meer. Der Mars war einst ein Urlaubsparadies, zumindest laut einem internationalen Forscherteam. Die Wissenschaftler haben Daten eines chinesischen Rovers ausgewertet. Und die zeigen vor allem eins: Küstenlinien. Die Bodenstruktur deutet außerdem auf ein Meer hin. Übrigens, die Überreste des Ozeans befinden sich laut den Forschenden auf dem nördlichen Teil des Planeten.
Ja, Donald Trump würde sagen, die Riviera des Weltalls.
Ja, der soll lieber, Entschuldigung, aber
die Klappe halten. Richtig.
Es kommt mir ein bisschen skurril und zu abgefahren vor. Aber ich sage ja.
Und ja ist in diesem Fall richtig.
Geil.
Ja, die Ergebnisse deuten tatsächlich darauf hin, dass es auf dem Mars mal fließendes Wasser und Strände gegeben hat. Und das für eine ziemlich lange Zeit. Also nur zur Einordnung. Auf der Erde hat auch die Entwicklung von ähnlichen Strukturen Millionen von Jahren gedauert. Also kann gut sein. Ich hatte das auch letzte Woche in der Zeitung gelesen. Von daher, lesen bildet. Anne, Frage Nummer drei. Nach der gibt's schon den Buchpreis.
Manche Kakadus bevorzugen ihr Essen mit Dips. Goffin-Kakadus haben eine ungewöhnliche Vorliebe. Einige von ihnen tunken ihr Futter in Joghurt, wahrscheinlich um den Geschmack zu verbessern. Ein Forschungsteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat beobachtet, dass 9 von 18 Kakadus ihre Nahrung dippen. Dabei mögen sie zum Beispiel Nudeln am liebsten in Kombination mit Blaubeer-Soja-Joghurt. Die Vögel haben ihr Futter sogar regelrecht in den Dip reingedrückt, um es vollständig zu beschichten.
So, Anne, und bevor du jetzt sagst, das ist ja, also das geht um Kakadus in Gefangenschaft, also nicht welche in der Wildnis.
In Gefangenschaft. Ne?
Also
okay.
Im Zoo oder, ja.
Ich hatte gerade sozusagen ein Terrarium vor mir und sehe da drin das Futter. Und denke mir gerade irgendwie, wo haben die denn den Quark her?
Richtig.
Also, Quatsch. Nein.
Nein? Nein, nein, nein. Was?
Nein, nein, nein?
Ich frage nur.
Ich bleibe bei nein. Nee, kann nicht. Also gerne die Blaubeeren und die so, aber 9 von 18. Macht die Hälfte. Nee, ich glaube, das ist Quatsch.
Quatsch, ne?
Ja.
Aber es ist kein Quatsch. Anne, tatsächlich, dem Forschern war schon bekannt vorher, dass manche Kakadus so eine Vorliebe fürs Dippen haben. Ne? Einige von ihnen hatten bereits trockene Zwiebackstücke ins Wasser getaucht. Okay. Ich kann das übrigens auch bei meinen Nebelkrähen beobachten. Ich habe ja so ein befreundetes Paar Nebelkrähen bei mir vorm Bürofenster. Mhm. Okay. Und wenn ich denen mal Wasser hinstelle an besonders heißen Tagen, dann nehmen die sogar Walnüsse und legen die ins Wasser rein, weil sie irgendwie glauben, die könnten dann irgendwie aufweichen, die harte Schale. Mhm. Gibt's, ne? Und Kakadus machen das auch, und wenn man denen Joghurt hinsteckt, ja, warum nicht, ne? Anne, trotzdem danke fürs Mitspielen.
Ja, ich danke auch sehr herzlich und ich freue mich sehr, dass ich heute durchgekommen bin, und ich wünsche allen Menschen in Berlin einen wunderschönen Tag, egal ob Mann oder Frau.
Das wünsche ich auch. Anke, danke fürs Mitmachen. Anne, danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao.
Ciao.
Gruß nach Lichtenberg. So, Nicole ist in der Leitung. Hallo, Nicole.
Hallo, guten Morgen.
Und wir haben eine Abräumerin. Das sind nun mal die Regeln. Wenn die dritte Frage falsch beantwortet wurde, hat die Person, die in der Leitung wartet, automatisch den Buchpreis gewonnen. Nicole, ist das nicht schön?
Ja,
ne, das ist schön. Das Buch heißt Neue Horizonte, eine globale Geschichte der Wissenschaft von James Poskett, erschien im Piper Verlag. Dicker Wälzer, 592 Seiten, kostet im Buchhandel 28 Euro. Das wäre jetzt deins. Ich bleib mal beim Du, Nicole. Ne?
Ja, sehr gerne.
Aber ich mache dir noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, die Regeln sind jetzt, du kannst jetzt aufhören, da ist das Buch dein, schicken wir dir das zu. Oder du riskierst das Buch, hast dann am Ende Abo und Buch oder beides verloren.
Ich wünsche mir das Buch und das Abo, deshalb mache ich nochmal mit.
Hier kommt Frage Nummer 4.
KI erkennt keine abstrakten Gesichter. Drei Wölkchen am Himmel sehen aus wie ein lächelndes Gesicht. Zwei Autofrontscheinwerfer werden zu Augen, die uns ansehen. Das menschliche Gehirn erkennt Gesichter, wo eigentlich keine sind. Das Phänomen nennt sich Gesichtspareidolie. Forschende der Universität Gießen haben jetzt getestet, ob künstliche Intelligenz auch Gesichter in abstrakten Formen erkennt. Das Fazit? Nein. Ohne Hilfe erkennt die KI keine Gesichter. Das Phänomen ist uns Menschen vorbehalten.
Mhm. Also ich denke, doch, die KI kann das, weil die ja von unserem Wissen gefüttert wird. Ja, ich glaube, die KI kann das.
Und die KI kann das nicht, liebe Nicole. Nein, tatsächlich, KIs müssen ganz speziell trainiert werden, um abstrakte Gesichter zu erkennen. Mit dem normalen Datensatz, den die so vor sich haben, das können die nicht. Und das geht nur bei dem KI-Modell, das gleichzeitig gelernt hat, Objekte zuzuordnen und Gesichter zu erkennen. Nicole, danke fürs Mitmachen trotzdem.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Schönen Weltfrauentag wünsche ich.
Danke, wünsche ich auch allen Menschen, die zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke. Tschüss, tschüss. When you finally arrived at the party on Saturday night, I had been waiting in anticipation, so could you excuse my weird vibe?
Smaller as you're walking away.
wunderbare Alice Phoebe Lou aus Südafrika, die in Berlin lebt und am 15. Mai im großen RBB-Sendesaal präsentiert von Radio 1 ein Konzert geben wird, das ich an dieser Stelle nachdrücklich empfehlen möchte. So, nächste halbe Stunde bei den Profis. Da geht es tatsächlich um Übergewicht und welche Rolle dabei das Insulin im Gehirn spielt. Da hat es einen interessanten Versuch gegeben. Da wurden Testpersonen sozusagen gemästet und hinterher wurde nachgeschaut, ob das bereits Veränderungen im Gehirn macht und ob diese Veränderungen wieder weggehen, wenn man wieder ganz normal ist. Die Ergebnisse um kurz nach 9:30 hier bei den Profis auf Radio 1. Seit einer Woche etwa ist Ramadan. Seit Aschermittwoch hat nun auch die christliche Fastenzeit begonnen. Aber auch wenn Sie nicht religiös sind, Sie denken vielleicht trotzdem nach über Konzepte wie, sagen wir mal, das Intervallfasten, ja, weil Sie den Winterspeck weghaben wollen. In der Regel die Folge von zu wenig Bewegung gepaart mit ungesunder Ernährung. Es kann aber auch Adipositas sein, dann hätten Sie eine chronische Krankheit, nämlich eine, wie es heißt, über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Die Insulinverarbeitung im Gehirn spielt bei all diesen Prozessen eine ganz wichtige Rolle. Welche genau? Das wurde nun in einem Versuch dargestellt, unter anderem mitgemacht das Uniklinikum Tübingen. Studienleiterin dort war die Tübinger Neurowissenschaftlerin Professor Stefanie Kullmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Kullmann, Sie haben gemessen, was 5 Tage Völlerei, also erhöhter Kalorienzufuhr, ergänzt durch Snacks, also all das, was man so halt nascht, anrichtet in der Insulinaktivität von Hirnen gesunder junger Männer. Welche Funktion hat das Insulin denn im Gehirn?
Ja, in vorherigen Studien konnten wir schon ganz schön zeigen, dass die Insulinwirkung im Gehirn wichtig ist, dass wir sozusagen also eine Art Start-Stopp-Signal haben, also dass wir auch wissen, wann wir wieder aufhören sollen zu essen. Aber auch wichtig ist, dass unser Kopf sozusagen auch dem Körper meldet, wie viel Fett muss ich wie wo speichern. Und vor allem, ganz wichtig, unsere Vorstudien haben gezeigt, es gibt Menschen, bei denen wirkt das Insulin im Gehirn nicht mehr so gut. Das sind vor allem Menschen mit Adipositas. Und wenn das nicht richtig funktioniert im Gehirn, dann tun sich diese Menschen besonders schwer, wieder abzunehmen.
Also die haben Insulin im Gehirn, aber es wirkt nicht. Sie sind dagegen resistent, richtig?
Richtig. Es ist da, aber es kann nicht mehr seine Wirkung so entfalten, wie es das sollte.
Mhm. Sie haben nun gemessen, was 5 Tage Völlerei ergänzt durch Snacks anrichtet und wollten wissen, ist eine Woche nach 5 Tagen Snickers und Brownies und Chips alles wieder okay im Hirn? Was haben Sie rausgefunden?
Dass es eben nicht okay ist. Es war sehr überraschend für uns, dass schon 5 Tage reichen. Diese Männer, die 5 Tage gesnackt haben, waren sehr gesund. Und nach den 5 Tagen hat auch die Waage sich nichts verändert. Aber in ihrem Kopf, im Gehirn sozusagen, hat weiterhin diese Wirkung von Insulin nicht mehr so funktioniert, wie es davor war.
Das heißt also, das Essen ungesunder Nahrungsmittel und die Aufnahme von zu viel Kalorien stört das Insulin im Hirn?
Es stört, wie die Gehirnzellen darauf reagieren, richtig.
Mhm. Also ja. Ich werde dann insulinresistent, wenn ich die ganze Zeit vorm Fernseher sitze und Chips esse und Schokolade?
Richtig, also so wie wir das vielleicht schon auch kennen aus der Diabetesforschung am Körper, finden wir das jetzt eben auch im Gehirn. Und das ganz Besondere ist eben, dass es schon stattfindet, bevor wir das selber merken.
Mhm. Geht das wieder weg?
Geht es wieder weg? Also nach diesen 5 Tagen war es noch nicht ganz weg. Ich gehe aber davon aus, die Personen sind gesund, dass es wieder weggeht. Aber so wie es sich das jetzt darstellt, wenn ich das jetzt immer wieder wiederhole, also ständig immer wieder diese Völlerei habe oder diesen starken Zufuhr von diesen Snacks, dann ist es eben möglich, dass es nicht mehr weggeht.
Ist das ein Marker vielleicht, nach dem Sie suchen, weil Sie auf der Suche sind, nach dem Auslöser der Adipositas-Krankheit?
Richtig. Deswegen haben wir jetzt auch einen gesunden durchgeführt. Für uns war wichtig, herauszufinden, könnte das Gehirn ein Auslöser sein, ein wichtiger sozusagen Spieler sein für den Startpunkt von Adipositas.
Kann man dann sagen, Adipositas ist so eine Art Suchterkrankung, in der die Gewöhnung an viele Kalorien dann quasi am Ende eine Sucht auslöst?
Es gibt Personen, wo es sehr, sehr suchtähnliche Verhaltensweisen gibt, nicht grundsätzlich bei allen. Was man schon sehr stark sieht, darauf sprechen Sie auch an, die Veränderung in unserer Ernährung, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wirkt sich unwahrscheinlich stark auf unser Belohnungssystem aus. Und auch das konnten wir in der Studie sehen, dass die Probanden schlechter gelernt haben durch Belohnungsreize. Und das hängt eben sehr stark mit dem Belohnungssystem zusammen. Und es kann dann auch dazu führen, dass wir zum Beispiel viel stärker mehr bestimmte Nahrungsmittel präferieren, gerne essen, die eben sehr hochkalorisch sind.
Was kann man dagegen tun? Also jeder kennt das natürlich, da liegt die Schokolade rum, das ein oder andere noch im Kühlschrank vorhanden, dann lockt abends der kleine Hunger, man steht auf und schon hat man wieder den Mund voll.
Richtig, geht mir natürlich auch genauso wie allen anderen auch. Also zum einen natürlich diese unterschiedlichen Phasen zu haben, wie ja jetzt auch schon erwähnt wurde, wir sind zum Teil in der Fastenzeit auch einfach Zeiten haben, wo man bewusst auch weniger davon isst. Das heißt natürlich auch, sich nicht ständig damit zu konfrontieren, wenn natürlich sehr viel dieser Nahrungsmittel zur Verfügung stehen zu Hause. Aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir damit konfrontiert werden, Supermärkten, macht es natürlich schwierig. Natürlich bestimmt auf der einen Seite weniger davon kaufen, aber auch bewusst sich dazu entscheiden, Zeiten zu haben, wo man auch darauf verzichtet oder auch zum Beispiel nicht täglich diese Nahrungsmittel konsumiert.
Also Fasten ist nicht nur was für Fromme, sondern auch was für die Gesundheit. Herzlichen Dank für diese Studie, bei der ich mich bedanke, bei der Tübinger Neurowissenschaftlerin Professor Stefanie Kuhlmann. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Schönes Wochenende noch.
Ja, Ihnen auch.
Journalismus ist in Zeiten wie diesen kein Ponyhof, kann ich Ihnen sagen. Ja, ständig müssen wir beweisen, dass mächtige Akteure uns gerade die Taschen voll lügen. Von wegen so Sachen wie, die USA hätten 350 Milliarden Dollar ausgegeben zur Verteidigung der Ukraine. Viel weniger als Europa. Alles dreist gelogen. Nur mal im Ernst, lesen Sie wirklich jeden Faktencheck? Ja, das kostet ja auch Zeit. Man kriegt diese ganzen Lügen mit. Nicht nur von Trump, auch von deutschen Politikern. Natürlich und muss dagegen halten. Aber was davon kommt eigentlich bei Ihnen an? Diskutieren Sie noch mit Freunden, die Ihnen irgendwelche YouTube-Videos schicken, wo dann zum Beispiel drinsteht, dass die ganzen Demonstrationen gegen rechts von der Regierung finanziert seien? Sowas, ja? Oder geben Sie einfach auf. Wir Journalisten können nicht aufgeben. Wir müssen weitermachen. Ist unsere Aufgabe. Und deswegen freue ich mich sehr, mal zu sprechen über eine neue Studie, die versucht herauszufinden, wie der Journalismus in 10 Jahren aussieht. Sehen könnte. Eine internationale Studie, an der auch Jonas Schützeneder mitgewirkt hat, als Professor für digitalen Journalismus der Universität der Bundeswehr in München. Herr Schützeneder, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen aus München, hallo.
Was war das Ziel dieser Studie?
Ja, wir haben vor gut einem Jahr uns überlegt, wir haben das Jahr 2025 vor uns und es wäre ein schöner Moment, um eine kleine journalistische Momentaufnahme darzustellen. Gleichzeitig sehr viele Studien gucken im Hier und Jetzt, was ist Stand der Dinge. Wir wollen absichtlich so ein bisschen in diese vorsichtige Zukunftsforschung gehen und haben gesagt, unser Ziel ist es, 10 Szenarien für das nächste Jahrzehnt zusammenzubauen und daran anknüpfend so ein bisschen einzuladen, alle, nicht nur die Journalistinnen und Journalisten, sondern letztlich die ganze Gesellschaft zu überlegen, was passiert mit dem Journalismus, warum ist er wertvoll für uns und trotzdem, wie muss er sich denn weiterentwickeln, um auch in den nächsten Jahren noch Bestand zu haben. Und daraus ist diese kleine Studie entstanden.
Naja, klein. Also für die Studie wurden Fallstudien aus 5 Ländern analysiert, 40 Hintergrundgespräche geführt mit Journalisten und Medienexperten. Was waren das für Fallstudien?
Wir haben ausgeholt und schon in den Jahren davor im internationalen Vergleich uns angeguckt, was sind denn die bahnbrechenden wichtigsten Innovationen? Also wie hat sich der Journalismus bis heute ins Jahr 2025 stark verändert? Was waren die entscheidenden Träger und was sind die besten Fallbeispiele hierfür? Wir haben dann beispielsweise herausgefunden, dass das Thema Datenjournalismus, Datafizierung, ein viel größeres Element im täglichen Journalismus darstellt und dann ausgewählte Beispiele, die immer wieder von Expertinnen und Experten genannt, zitiert werden, aufgegriffen und dort vor Ort mal reingeguckt, in die Redaktionen. Beim Thema Datenjournalismus war es beispielsweise die Zeit, die mehrfach Preise dafür gewonnen hat. Wir haben uns das Ganze vor Ort angeguckt, mit den Entscheidungsträgern vor Ort gesprochen, selber auch in die Redaktionen reingehört, was waren eure Erfolgsgeheimnisse und wie glaubt ihr wiederum, dass sich dieser Trend weiterentwickelt? Heißt also, unsere Studie für das nächste Jahrzehnt versucht so ein bisschen aus den Redaktionen heraus Wissen zu sammeln, dahingehend sinnvoll zu strukturieren, zu bündeln und allen so ein bisschen was an die Hand zu geben, zu erklären, wie denn Journalismus eigentlich funktioniert. Denn man kann nicht genug erklären, um letztlich für Verständnis zu sorgen.
Genau, bei denen, die selbst keine Journalisten sind, man kann nicht voraussetzen, dass man weiß, wie Journalismus funktioniert. Welche Ihrer Ergebnisse halten Sie denn für die wichtigsten?
Diese 10 Szenarien sind eigentlich 10 Aufgaben für uns als Gesellschaft, aber für den Journalismus auch, sich selber weiterzuentwickeln und sich selber auch so ein bisschen Fragen zu stellen zur alltäglichen Mediennutzung. Ich würde mal bei einem ganz wichtigen Aspekt beginnen, und das ist die Zukunft der Recherche. Sie haben in Ihrer Einleitung schon so schön das Publikum gefragt, diskutieren Sie eigentlich noch oder nehmen Sie es für bare Münze? Und hier an dieser Rechercheschnittstelle ist eine ganz entscheidende Aufgabe für den Journalismus, immer wieder zu zeigen, wir sind hier für die Gesellschaft, wir sind möglichst unabhängig, wir sind keine parteipolitischen Sprecher, wir sind keine Unternehmenssprecher, sondern wir versuchen für euch hier, für das Publikum, immer wieder aufzudecken, immer wieder Missverständnisse nachzugehen, sodass ihr als Publikum möglichst unabhängig informiert seid und euch selber diese Meinung bilden könnt.
Ja, die Umstände sind aber Moment, ich will hier mal einhaken, aber das machen wir ja nun schon seit vielen, vielen Jahren und haben gelernt, Appelle an die Vernunft nutzen fast gar nichts, denn die Informationsbeschaffung ist mittlerweile so emotionalisiert, dass viele halt einfach glauben, was sie glauben wollen.
Ja, das ist richtig. Der Kollege Pörksen hat so schön geschrieben in seinem neuen Buch, Zuhören ist eigentlich die wichtigste Kommunikationsform und nicht reden, nach außen bringen. Hier an der Stelle ist der entscheidende Wettbewerb schon lange entbrannt. Also der Journalismus ist eben nicht mehr in dieser Pole Position, nur er wird gehört, sondern ist im Konkurrenzkampf. Und deswegen geht es eben immer wieder um diese Abgrenzung, zu sagen, das, was Partei X sagt und was Unternehmen Y sagt, ist die Partei- und Unternehmensperspektive. Die machen das, um den eigenen Marktwert zu positionieren und möglichst gute Ergebnisse einzufahren. Wir als Journalismus sind unabhängig. Wir sagen und versuchen das Ganze wirklich aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wir hören zu und bringen verschiedene Aspekte zusammen. Diese Integrationsleistung ist also eigentlich das heilige Stück, das der Journalismus bringt in eine aufgeklärte Gesellschaft hinein. Und nur da ist er wirklich exklusiv, also alleinstehend. Nur der Journalismus macht das für die Demokratie. Alle anderen haben dieses Eigeninteresse mit dabei, eigene Personen, Influencer, Influencerinnen, eigene Marken, eigene Positionen zu Papier zu bringen und dadurch letztlich zu profitieren. Und dahingehend ist eben die große Herausforderung zu zeigen, der Journalismus macht diese Recherche für die Gesellschaft und ist deswegen unverzichtbar. Zusätzlich
haben Sie denn anderen Aufgaben. Haben Sie denn den Eindruck, dass in der Gesellschaft ausreichend Medienwissen vorhanden ist, um zum Beispiel irgendeinen YouTube-Kanal, der sehr überzeugend argumentiert, zu entlarven als das, was er ist, nämlich im Grunde genommen nur eine Propagandamaschine der Rechten?
Nein, wir haben verschiedene Studien, unter anderem der große News Report, der jährlich erscheint. Dahingehend haben 50% fast der Deutschen sehr ehrlich geäußert, sie fühlen sich völlig überfordert bei der Frage, wo sie überhaupt noch verlässliche Informationen kriegen und auch überfordert bei der Frage, ob diese Information korrekt, falsch oder vielleicht an der Graustelle zwischen richtig und falsch sich irgendwie einordnet. Heißt also, wir haben unglaublich großen medienpädagogischen Bedarf. Wir müssen hier enorm auch nochmal überlegen, was das für unser Bildungssystem eigentlich heißt. Und die Aufgaben sind vor allem auch hier mit Blick auf Schule, mit Blick auf Elternhaus gestellt, immer wieder diesen medienpädagogischen Ansatz zu fahren und zu überlegen, können wir hier noch mehr machen? Und hier, glaube ich, ist für die Zukunft eine ganz wichtige Kompetenz, die Medienkompetenz, die betrifft jeden, unabhängig davon, ob die Person später im Journalismus landen wird, sondern es geht um die Frage, wie kann ich selber als eigene mündige Person in diesem ganz komplexen, vielfältigen, lauten digitalen Umfeld noch sicherstellen, wo finde ich zuverlässige Informationen für mich?
Journalismus wird immer wichtiger. Das ist ein Ergebnis einer internationalen Studie, an der auch Jonas Schützeneder mitgewirkt hat als Professor für digitalen Journalismus der Universität der Bundeswehr in München. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne. Schönen Tag allerseits.
Ihnen auch. Wie ist mit Ihnen? Waren Sie die letzten Tage auch draußen und haben den Frühsommer im März genossen? Ja, ich finde das ja auch super, gar keine Frage. Aber die Sonne führt natürlich auch zu einem eher unangenehmen Nebeneffekt. Ja, man kann seine Mitmenschen wieder riechen. Ob Achsel-, Fuß- oder Mundgeruch, bislang ist es der Forschung schwer gefallen, Beschreibungen zu finden für das, was man da so riecht. Und dagegen hat die Psychologin Antonie Bierling von der Uni Jena jetzt was getan und gleich 2 standardisierte Geruchslexika rausgebracht. Frau Bierling, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Aufwendige Sache. Sie haben Teilnehmer aus 17 Ländern und mit 13 Sprachen beschreiben lassen, wie sie Körpergerüche wahrnehmen. Wie lief das ab?
Ja, da hatten wir zum Glück viele Kooperationspartner in den jeweiligen Ländern. Das heißt, wir haben so unter Kollegen rumgefragt, wer könnte denn das machen? Und in jedem dieser Länder war quasi eine Kollegin oder ein Kollege. Und wir hatten da einfach einen Fragebogen. Da haben wir nach verschiedenen Körpergerüchen gefragt. Und jedes Land hat den quasi in die jeweilige Sprache übersetzt und dann mit mindestens 100 Menschen aus dem jeweiligen Land diese Befragung durchgeführt.
Und Sie wollten tatsächlich Wörter sammeln für Körpergerüche?
Richtig, genau.
Wie mussten die Teilnehmer das machen? Haben die in der Fußgängerzone Menschen angesprochen und gefragt, Entschuldigung, darf ich mal an Ihrem Genitalbereich schnüffeln?
Es wäre, glaube ich, ethisch schwierig geworden. Nee, wir haben das alles ein bisschen theoretischer gemacht, sage ich mal. Wir haben das in einer Online-Studie gemacht. Das heißt, wir haben die das in der Theorie gefragt. Das war dann einfach ein Fragebogen. Da wurde gefragt, wie riecht denn Körpergeruch von den Achseln? Wie riecht denn Körpergeruch von männlichen oder weiblichen Genitalien, von den Füßen? Und wir haben auch nochmal geguckt, zumindest für Achselschweiß, ob das mit dem übereinstimmt, was man tatsächlich zu Körpergerüchen, wenn man wirklich schnuppert, sagt. In dieser Online-Studie und insbesondere mit bestimmten Körpergerüchen haben wir das aber tatsächlich nicht gemacht, dass die da selber dran geschnuppert haben.
Also Sie haben denen nichts vor die Nase gehalten, die haben sie aus dem Gedächtnis heraus beschrieben.
Richtig, genau. Sonst wäre einfach so eine große Studie in dem Umfang nicht möglich gewesen.
Haben Sie denn die Beschreibung Schweiß als Geruch gelten lassen oder musste man den Schweißgeruch da genauer definieren?
Nee, schweißig ist durchaus eine legitime Beschreibung. Also das war durchaus in Ordnung. Wir haben da gar nicht so viel vorgegeben, weil das eigentlich auch ein bisschen ein Problem ist manchmal in diesem Forschungsbereich, dass sehr viel nur so von oben herab gesagt wird. Jetzt sagen Sie mal, diese Kategorien, passt das auf die und die Probe? Und da wollten wir eigentlich gerade mal andersrum. Was sagen denn die Menschen eigentlich, wonach riecht das? Und dann mal gucken, wie gut passt das.
Da bin ich ja gespannt. Welche Wörter wurden denn am häufigsten verwendet bei der Beschreibung von Körperdüften?
Ja, also nach schweißig ist tatsächlich sehr international offenbar gültig. Also das findet man in jedem Land. Auch stark ist recht häufig, also dass Körpergeruch offenbar eine starke Wahrnehmung ist bei den Probandinnen und Probanden. Mhm. Sauer kommt auch oft vor. Also insbesondere so für nicht gesunden Körpergeruch, also wenn der eher vielleicht krankhaft ist oder wenn man gerade gestresst ist. Genau.
Was ist mit frisch?
Ja, frisch wurde tatsächlich viel gesagt zu gesundem Körpergeruch. Das heißt, man sieht, auch wenn man das sich jetzt nur vorstellt, dass Menschen gar nicht nur Negatives assoziieren mit Körpergeruch, was ja eigentlich auch eine schöne Botschaft ist.
Absolut. Was ist mit Sportlern? Sie haben auch irgendwie die Körpergerüche von Sportlern beschreiben lassen?
Ja, genau. Die werden eher als unangenehm assoziiert, auch als sehr schweißig, was vielleicht auch nicht überraschend ist und auch so eher so als stinkend. Also das ist nicht so die positive Assoziation, die Probandinnen und Probanden damit haben.
Ja. Nun haben Sie also diesen Text erstellt, dieses Lexikon der Körpergerüche. Haben Sie mal gegengecheckt, ob sich die Leser Ihres Lexikons unter den Beschreibungen nun auch alle dasselbe vorstellen? Das wäre ja mal spannend.
Das haben wir tatsächlich bisher nicht gemacht. Also wir haben das jetzt wirklich erstmal nur so gesammelt. Mhm. Von den Menschen wissen wir jetzt hauptsächlich, wo die herkommen, wie alt die sind. Ansonsten haben wir noch einen Fragebogen mitlaufen lassen, wie oft die so in ihrem Alltag eigentlich an zum Beispiel ihrem Partner oder an ihren Kindern oder an Fremden schnuppern. Das ist aber gerade ein Folgeprojekt, an dem wir gerade noch arbeiten. Das ist sozusagen noch in der Mache.
Ist für Sie irgendetwas das überraschendste Ergebnis dieser ganzen Studie? Ja.
Also es ist eine spannende Mischung aus, dass es eben doch so viele verschiedene Wörter gibt und aber doch auch Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, was einfach lustig ist, ist, dass man so in jeder Sprache gibt es doch so die Eigentümlichkeiten. Im Norwegischen zum Beispiel gibt es ein eigenes Wort. Die Kollegin hat gemeint, man würde es ins Deutsche so am ehesten Zehenfurz übersetzen. Also so
Zehenfurz?
Genau, der Schweiß, den man quasi zwischen den Zehen hat. Da haben die Norweger offenbar ein eigenes Wort für.
Okay, gut, Zehenfurz nehmen wir mal mit. Und wenn es das Wichtigste ist, was wir lernen heute Morgen bei den Profis auf Radio 1. Ich sage herzlichen Dank an Antonie Bierling von der Uni Jena. Die Psychologin hat ein Lexikon erarbeitet für Wörter von Körpergerüchen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende. Merken Sie sich das Datum. Am 25. März ist die letzte Gelegenheit, dann soll erstmals der neu gewählte Bundestag zusammentreten. Also wirklich der neue, nicht mehr der alte, der jetzt nochmal wiederbelebt werden soll. Nein, wirklich der neue 25. März. Und da ist dann die Zahl der Frauen im neuen Parlament weiter geschrumpft auf weniger als ein Drittel. Die allerwenigsten Frauen in ihrer Fraktion hat die AfD, gefolgt von CDU/CSU, weil alle drei Parteien zugelegt haben bei der Wahl, sinkt nun auch der Frauenanteil im Parlament. Und gleichzeitig dürfte der Antifeminismus stärker werden, denn der sei besonders bei Rechtsextremisten verbreitet, sagt die Marburger Soziologin Dr. Rebecca Blum. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Antifeminismus, was ist das genau? Ist das noch was anderes als Misogynie, also Frauenhass?
Ja, also Antifeminismus ist verstehe ich als eine Ideologie, die das patriarchale System absichert und Infragestellungen zum Beispiel durch feministische Bewegungen abwehrt. Daher dann auch der Begriff Antifeminismus. Ich würde nur sagen, es richtet sich nicht erst gegen feministische Bewegungen, sondern sichert eben zum Beispiel auf einer strukturellen Ebene auch patriarchale Systeme ab, wenn wir uns den Paragraph 218 anschauen, der Schwangerschaftsabbrüche noch immer kriminalisiert und sichert eben hier so das patriarchale Weltbild ab, das auf einer ausschließlichen Zweigeschlechtlichkeit aufbaut, also die Vorstellung, es gäbe nur eine Zweigeschlechtlichkeit, eine Geschlechterhierarchie, eine geschlechtsspezifischen Arbeits- und Sphärentrennung, in dem eben der Mann für das öffentlich-politische und die Frau für das weiblich Sorgende und die unbezahlte Care- und Sorgearbeit zuständig ist. Und es hängt auf jeden Fall eng mit Misogynie zusammen. Ich würde sagen, Antifeminismus ist auch so der Modus und die Kraft und das Werkzeug, um so ein misogynes Weltbild durchzusetzen. Das heißt, Misogynie richtet sich auch, also Misogynie ist ja Frauenfeindlichkeit und ich würde sagen, Antifeminismus hat stärker auch nochmal so Queerfeindlichkeit mit drin und kann sich auch gegen Männer, die sich feministisch engagieren, können auch Antifeminismus erleben. Misogynie erleben die eher nicht, aber Antifeminismus, wenn sie angegriffen werden, genau, würde ich sagen, Antifeminismus als Werkzeug und Misogynie so als die so das Weltbild, auch das drunter liegt.
Nun ist ja der Feminismus selbst ein schillernder Begriff geworden. Der alte Feminismus einer transphoben alles Schwarzer ist sicher nicht zu vergleichen mit den neuen Feministinnen, die eher Wokeness und Inklusion betonen. Ist Schwarzer für Sie eine feministische Antifeministin?
Ja, ich bin tatsächlich, gehe ich meistens, tue ich mir richtig schwer damit, so über zu sagen, was ist jetzt genau feministisch, weil ich würde sagen, es gibt eben feministische Bewegungen und Ausprägungen und deswegen komme ich so stärker über, was ist eigentlich Antifeminismus. Verstehe. Und darunter, genau, also ich würde es so definieren und da würde ich aber so trans-exklusive AkteurInnen, die sich zwar feministisch nennen, aber so eine Trans-Exklusivität an Tag legen, durchaus sagen, sie entsprechen zumindest zu einem ein Verhindern von körperlicher, reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung, also darunter fallen sie auf jeden Fall. Und würde sagen, tatsächlich finde ich es immer interessant, dass sie so auf den Radikalfeminismus sich beziehen und würde sagen, aber schon Simone de Beauvoir, die sagt, man wird nicht als Frau geboren, hinterfragt eigentlich die Zweigeschlechtlichkeit. Also das heißt, auch aus einer feministischen Theorie heraus würde ich eigentlich diesen Trans-Exklusivität widersprechen und würde da dann auch inhaltlich gegen argumentieren und würde sagen, mindestens Teile davon sind antifeministisch. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich auch Sachen, in denen man sich auch einig sein kann. Ich möchte Leuten ungern den Feminismus absprechen, weil ich es ein bisschen mühselig finde, aber ich würde da an der Trans-Exklusivität auf jeden Fall Kritik üben.
Es gibt mittlerweile eine Menge Studien zum Thema. In einer habe ich gesehen, dass 47,3% der Männer mindestens einer antifeministischen Aussage zustimmen. Welche Aussage müsste ich denn als Mann zustimmen, um als Antifeminist zu gelten?
Genau, so generell, ich habe die Studie gerade nicht vor mir, aber ich würde sagen, Antifeminismus, den kann man immer dann, wenn es was ist wie FeministInnen regieren die Welt oder ist aber auch gut mit der Gleichstellung oder ist es eigentlich schon alles erreicht. Das heißt, wenn man nicht anerkennt, dass wir noch in einer geschlechterungerechten Welt leben und Bestrebungen, die versuchen, zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu führen, wenn die abgelehnt werden, dann werden ja praktisch die Ziele von mehr Gleichstellung abgelehnt und das geht dann auf jeden Fall, würde das schon so in Richtung Antifeminismus gehen. Mhm. Also wenn man praktisch Ziele, die für Geschlechtergerechtigkeit oder einer gerechten Welt sind, wenn die abgelehnt werden, dann lässt sich das als Antifeminismus verstehen.
Sie sagen, Antifeminismus ist vor allem ein rechtes Narrativ. Wie äußert sich das?
Ja, also bei Rechten oder insgesamt würde ich sagen, das rechte Weltbild ist ganz baut klar auf antifeministischen Weltbild auf. Also gerade so eine Geschlechternormen, konservative, reaktionäre Geschlechterbilder und in der extremen Rechten haben wir das zum Beispiel in so einer sehr zugespitzten Variante in der Vorstellung eines großen Austauschs. Also das ist, da verschränkt sich dann Antifeminismus auch mit Antisemitismus und Rassismus. Also die Vorstellung, dass die westliche Welt unterwandert werde aufgrund von Migration. Dahinter stecken geheime Ströme Jüdinnen und Juden und das wird Feministinnen vorgeworfen, weil sie dafür sorgen, dass es zu wenig Kinder gäbe und all diese Vorstellungen, also das ja, diese Vorstellung und auch Queerfeindlichkeit, also dass zum Beispiel die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare abgelehnt wird oder auch Schwangerschaftsabbrüche, die also der zum Beispiel eine Liberalisierung von dem Paragraph 218 wird von rechten Akteuren eben auch abgelehnt. Ja.
Und diese Tradwives, von denen jetzt viel zu hören ist, die auf TikTok und so weiter ein ganz anderes Lebensmodell präsentieren und sagen, Heimchen am Herd bin ich gern, sind das typische Antifeministinnen?
Da würde ich sagen, ja, genau. Und da zeigt sich eben auch, dass auch Frauen antifeministisch sein können. Und da zeigt sich ja vor allem, dass es so eine Verklärung und eine Romantisierung von Vergangenheit ist. Und ja, das ist ja immer schon das Bild, das da gezeichnet wird von so einer romantischen Vergangenheit, ja immer nur für bürgerliche, eher weiße Personen eben zugänglich und übersieht so die Realität auch in den 50ern von migrantischen Frauen, von schwarzen Frauen, von ArbeiterInnen, die eben gar nicht so ein Leben leben konnten. Das heißt, es ist auch immer ein sehr, sehr exklusives Bild. Und da würde ich sagen, es ist schon so eine Verklärung. Also im Prinzip ist mir das egal, wie Personen leben, aber wenn das so als Beste, als Norm und so sollte es sein und nur so ist man eine gute Frau, dann finde ich, wird es antifeministisch, weil sich diese Norm so auf andere auch überträgt.
Der Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus wird untersucht von der Marburger Soziologin Dr. Rebecca Blum. Frau Blum, danke, dass Sie bei uns waren. Schönen Weltfrauentag wünsche ich noch.
Ja, danke.
Und ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Ebenso.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hat mal nachgezählt, wie viele Amphibien denn insgesamt noch zu finden sind in Europa und wo die am liebsten wohnen. Oder besser gesagt, die Studie zielte darauf ab, den relativen Beitrag verschiedener klimatischer, landnutzungsbedingter und lokaler abiotischer und biotischer Teichmerkmale zu entschlüsseln. Ne, bei den Profis müssen wir es auch mal richtig offiziell machen. Mitgezählt hat der Gewässerökologe Dr. Thomas Mehner. Herr Mehner, guten Tag.
Guten Tag.
Kurz für Anfänger nochmal, was sind Amphibien? Also ich meine, wie definiert man die und welche Tiergruppen gehören dazu?
Ja, wir unterscheiden bei Amphibien die Frosch- und die Schwanzlurche. Und das sind also bei den Fröschen, Frösche, Kröten und Unken auf der einen Seite und dann Molche und Salamander bei den Schwanzlurchen.
Warum heißen die
Amphibien? Amphibien hat damit zu tun, dass sie also einen Lebenszyklus haben, der sowohl im Wasser als auch am Land ist. Also die frühen Fortpflanzungsstadien leben im Wasser und die meisten Amphibien wandern dann anschließend aber wieder zurück ins terrestrische Umfeld, also in Wald und Ackerland und leben dort weiter.
Es wurden Daten gesammelt von 201 Teichen in dieser Studie, nicht nur in Europa, sondern auch in Uruguay. Ich meine mich daran zu erinnern, als Kinder haben wir immer in großen Pfützen unter den Steinen Salamander gesucht. Wie haben Sie das denn gemacht für so eine große Studie?
Ja, das war ein großes internationales, vor allen Dingen europäisches Projekt. Und da sind wir natürlich nicht in der Lage gewesen, jeden einzelnen Teich oder Kleingewässer langfristig zu beproben. Was wir also gemacht haben, wir haben nach DNA-Spuren gesucht und dann mit Hilfe dieser sogenannten Umwelt-DNA bestimmt, welche Arten in den Gewässern vorkommen. Man kann also anhand von charakteristischen Fragmenten der DNA dann tatsächlich die Art bestimmen. Das ist im Prinzip nichts weiter als eine gut gefilterte Wasserprobe, aus der man diese Bestimmung machen kann.
Verrückt. Insgesamt haben Sie 30 Amphibienarten nachweisen können. Ist das viel oder ist das wenig?
Das ist für ganz Europa, wenn man also sieht, dass der Gradient ja von Dänemark über England, Mitteleuropa bis nach Spanien geht, nicht sonderlich viel. Auf der anderen Seite haben wir ja generell bei den Amphibien einen dramatischen Rückgang. Insofern sind wir froh, dass wir doch eine so große Zahl noch nachweisen können.
Mhm. Am häufigsten angetroffen haben Sie den Teichmolch. Was ist das für ein Gesell?
Na, das ist einer dieser Schwanzlurche, relativ klein, kommt meist in ganz kleinen Gewässern vor. Also tatsächlich auch sowas wie Pfützen oder Radspuren, wenn die lange genug nass sind, aber eben auch in diesen kleinen Gewässern, kleinen Teichen oder Söllen, Feldsöllen, wie das bei uns in Brandenburg ja meistens der Fall ist.
Und Feuersalamander, wie meine Lieblingscomicfigur, der kleine Lurchi, gibt es die auch noch?
Ja, die gibt's, die sind aber hier in dem Nordostbereich, also Nordostdeutschland, nicht wirklich häufig. Die sind eher in den Gebirgslagen zu finden.
Mhm. Insgesamt, wie geht's den Amphibien?
Ja, also generell haben wir weltweit einen dramatischen Rückgang bei den Amphibien gehabt in den letzten, glaube ich, jetzt ist es schon mehr als Jahrzehnten. Und das hatte auch sehr viel mit Parasiten zu tun und Infektionen. Aber wir haben eben ein zweites großes Problem. die Gewässer fehlen uns. Und wir haben uns ja konkret auf diese nacheiszeitlichen Kleingewässer, diese Feldsäule konzentriert. Und da hat es in den letzten 10 Jahren einen ungeheuren Verlust gegeben von diesen Gewässern. Da sind etwa 80% ausgetrocknet, weil wir nicht genug Regen haben, weil der Grundwasserspiegel gesunken ist. Und das ist für die Feldsäule eben eine ganz negative Entwicklung, weil dann einfach kein Wasser mehr drin ist. Und wo kein Wasser mehr ist, sind dann auch keine Amphibien mehr.
Können Sie denn jetzt anhand Ihrer Daten sagen, wo Amphibien sich am wohlsten fühlen und in welchen Teichen die größte Artenvielfalt herrscht?
Also wir können zumindest sagen, was positiv sich für diese Amphibien auswirkt. Und das allererste, was man da sagen muss, ist, sie kommen nicht gut zurecht, wenn dort Fische, also Fraßfeinde drin sind, weil die Fische fressen die Kaulquappen und zum Teil sind sie auch Konkurrenten, Nahrungskonkurrenten für die Kaulquappen. Das heißt, diese kleinen Gewässer, oft mitten im Maisfeld, sollten in keiner Weise Fische enthalten. Und natürlicherweise haben sie selten auch Fische. Fische kommen also meistens rein, weil Menschen dort Fische entsorgen aus ihren Gartenteichen oder aus Aquarien. Das Zweite, was wichtig ist, es sollte die Produktivität, also insbesondere was Nährstoffe angeht, möglichst gering sein. Das ist bei den vielen Feldsäulen gar nicht so einfach, denn die liegen natürlich mitten im Ackerland, sodass dort eigentlich die Produktivität sehr hoch ist, aber dann sinkt die Sichttiefe in den Teichen und das ist für die Produktivität und für das, was die Kaulquappen fressen, ausgesprochen negativ. Hm. Und das Dritte ist vielleicht, was wir noch sagen, eine große Vielfalt in Bezug auf Tiefe und Bewuchs, weil eben die Lebensstadien unterschiedliche Anforderungen haben. Also wenn ein Teich mal flach und mal tief ist und Pflanzen hat, zum Teil beschattet ist, ist das ideal.
Weil Sie dieses Wort jetzt schon häufiger verwendet haben, Feldsoll, wie entstehen die? Das sind so kleine Löcher tatsächlich in den Feldern, die mit Wasser gefüllt sind. Wo kommen die her?
Ja, das ist also diese nachteiszeitliche Landschaft. Im Prinzip ist das ganz ähnlich wie mit den Seen. Das sind wie ganz kleine Seen. Das heißt, nach dem Rückzug des Eises sind Eisblöcke liegen geblieben. Und die sind dann geschmolzen und die sinken dann so ein kleines Stück ein. Und da haben wir also ganz charakteristische Landschaften, zum Beispiel westlich von Prenzlau. Wenn man sich das auf dem Überblicksbild Satellit oder mal anschaut, da sind 60.000 bis 80.000 solche kleinen Feldsölle gewesen. Und die hatten alle mal Wasser und davon sind eben, wie gesagt, jetzt 80% etwa komplett oder teilweise ausgetrocknet.
Wo wohnen Amphibien am liebsten? Jetzt wissen wir es auch dank des Gewässerökologen Dr. Thomas Mehner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, der bei uns zu Gast war, bei den Profis auf Radio 1. Herr Mehner, danke Ihnen und schönes Wochenende.
Vielen Dank, auch schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Schüchternheit unter Bäumen. Wenn sich die Baumkronen im Wald nicht berühren, dann sprechen Forschende von der sogenannten Crown Shyness, zu Deutsch Kronenschüchternheit. Ein möglicher Grund? Der Schutz vor Verletzung. Bäume könnten ihr Wachstum einstellen, wenn sie bei starkem Wind mit benachbarten Ästen in Kontakt kommen. Übrigens, eine Studie zeigt, dass Crown Shyness zwischen einzelnen Baumarten unterschiedlich stark ausfällt. Buchen und Eschen halten demnach eher Abstand voneinander, während Buchen und Linden gerne kuscheln.